Ja, verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Zunächst mal möchte ich mich entschuldigen, ich bin etwas erkältet, verschnupft, hat mit Ihnen nichts zu tun, auch nicht mit der Tagung. Hinzu kommt dann, dass das immer auf meine Schwesterstelle schlägt, auf die Ohren. Wenn ich also nachher mal nachfrage, ich bin seit 50 Jahren schwerhörig durch einen Unfall und bei der Erkältung wird es dann noch etwas schwerhöriger. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Ich danke da schon mal vorab für Ihr Verständnis. Ich habe 20 Minuten Zeit. Ich werde die auch nicht überziehen. Zwischendurch werde ich vielleicht je nach Zeit ein, zwei, dreimal Ihnen eine Frage stellen. Und wenn Sie die mit Ja beantworten, heben Sie bitte die Hand. Ich mache jetzt einfach mal einen Test. Wer hält heute Abend zu Bayern München? Sie wissen ja, wo Sie hier sind. Ich hoffe, dass niemand, wenn Sie mit dem Auto angereist sind, niemand Ihr Auto kennt. Also, gut. Aber es hat jedenfalls geklappt. Sie beweisen Mut, das finde ich auch toll. Also hier für Bayern München die Hand zu heben, das ist schon toll. Danke für Ihren Mut. Ja. Gut. Ja, ich möchte mich beschränken im Grunde auf eine Frage oder einen Ausschnitt aus der ganzen Thematik. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Wertebildung reden? In unserer Gesellschaft habe ich oft den Eindruck, man denkt, Wertebildung funktioniert so, dass wir ein Paket haben von Werten, ein Buch, in dem alles steht, oder wir haben jemanden, der sich da genau auskennt, und dann übergeben wir dieses Buch, dieses Paket oder das Wissen eines Menschen an die nächste Generation weiter. Auch denke ich oft, dass die Vorstellung vorherrscht, man muss den Menschen lehren, wie sie sich verhalten sollen. Das ist dann Wertebildung. Also man muss einfach nur erklären, wie man solidarisch ist, wie man tolerant ist, wie man gerecht ist. Da muss man sagen, ein gerechter Mensch verhält sich so, ein solidarischer so, ein toleranter so. Man muss Verhalten einüben. Ich komme aus dem Schuldienst, da war ich den größten Teil meines Lebens tätig. Ich bewege mich nicht, aber wenigstens das Mikrofon bewegt sich. Das ist ja auch schon mal sportlich. Danke. Ich habe den größten Teil meines Berufslebens in Schule verbracht und mit Schülerinnen und Schülern. Und bin ihm immer wieder begegnet, bei Eltern, bei Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen denen das richtige Verhalten beibringen. Und meine Reaktion, je älter ich wurde, war die dann auch immer etwas spitzer und schärfer, war am Ende, dass ich denen sagte, ich bin nicht Zoodirektor. Ich bin auch nicht Dompteur im Zirkus. Tiere kann man dressieren. Ob das denen gut tut, sei dahingestellt. Aber Menschen sollte man auf keinen Fall dressieren. Es nützt nichts, Verhalten anzutrainieren, wenn dahinter nicht eine Haltung steckt. Das trägt nicht. Um es mal ganz überspitzt zu sagen, Sie erleben das in Diktaturen. Da gehen Menschen alle in Reihe und Glied. Man hat denen ein bestimmtes Verhalten beigebracht. Aber sobald die Regierung zusammenbricht, bricht auch das ganze System zusammen und die Menschen verabschieden sich von ihren Verhaltensformen. Werte brauchen Begründungen. Menschen müssen einsehen, warum sie etwas tun oder lassen sollen. Diese Begründungen können in der Religion gefunden werden, ganz gleich welche das ist. Religionen begründen Werte. Ob im Judentum, im Christentum, im Islam, im Buddhismus oder wo auch immer. Werte können auch begründet werden durch politische Überzeugungen oder durch philosophische Einsichten. Ich behaupte auch, ein christlicher Sportverband hat nicht automatisch andere Werte als andere. Er hat vielleicht andere Begründungen dafür. Ich stehe hier als Christ und ich bitte Sie, das auch, ganz gleich welcher religiöser Überzeugung Sie sind oder ob Sie überhaupt etwas mit Religion zu tun haben, einfach zu respektieren, dass ich auch als Christ darüber rede, aber in dem Bewusstsein, dass Sie alle gute Gründe haben für Ihr Wertesystem. Auch wenn Sie vielleicht mit Religion in der Praxis wenig oder nichts zu tun haben. Grundlage für das christliche Wertesystem ist das christlich-jüdische Menschenbild. Und wenn ich schaue, wo finde ich das prägnant ausgedrückt? Dankeschön, Sie können mir das Wasser reichen. Wo finden Sie das prägnant ausgedrückt? Dann nehme ich immer den Psalm 8. Ja, das ist ja ein alttestamentliches Gebet. Und da sagt der Beter, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Was ist das für eine Aussage über den Menschen? Größe. Der Mensch wird groß gesehen in seinem Wert. Und gleichzeitig heißt es da, du hast ihm alles zu Füßen gelegt, das heißt, du hast ihm Verantwortung gegeben für die Schöpfung. Mach dir bewusst, dir habe ich meine ganze Schöpfung anvertraut. Auch alles, was vor dir war, wenn wir den Schöpfungsbericht nehmen, die Pflanzen, die Tiere waren vor den Menschen, die kamen gut ohne den Menschen aus, vielleicht sogar besser als nachher mit dem Menschen. Aber Gott hat sie ihm anvertraut. Größe des Menschen, Verantwortung des Menschen steckt in diesem Menschenbild. Und das Dritte, es heißt in diesem Psalm auch, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Das heißt also, der Beter dieses Psalms sagt, die, die noch nichts geleistet haben, Kinder und Säuglinge, die loben Gott. Es kommt also nicht auf die großen Worte an, auf die großen Leistungen, die vorgewiesen werden, sondern der Mensch an sich, in seinem Eigenwert als Mensch, den hat sich Gott auserwählt, um ihn zu loben und zu preisen. Größe des Menschen, von Kind an leistungsunabhängig und zur Verantwortung berufen. Das ist in kurzen Worten gesagt das christlich-jüdische Menschenbild. Aus diesem Gedanken, Größe des Menschen, leistungsunabhängig und Verantwortung des Menschen, leitet sich ja auch das ab, was wir immer wieder sagen, der Mensch ist so etwas wie ein Ebenbild Gottes. Im Menschen kann ich etwas von Gott erkennen. Leitet sich aber auch die Herausforderung ab, einander spüren und sagen zu lassen, was ist denn am anderen vielleicht etwas, wo ich sage, das ist göttlich. Das erinnert mich an Gott, so wie du dich verhältst. So stelle ich mir irgendwie Gott vor. Ich habe hier keine anderen Möglichkeiten als Mensch. Und aus diesem Wort Ebenbild Gottes leiten sich für mich drei wichtige Einsichten ab, die mit dem Wertesystem zu tun haben. Ebenbild Gottes zu sein heißt, neben Größe, leistungsunabhängige Größe und Verantwortung auch, erstens, mach dir kein fertiges Bild vom Menschen, wie du dir auch kein fertiges Bild machen sollst von Gott. Auf den Sport übertragen, jedes Ergebnis ist eine Momentaufnahme. Das Tor, der Einlauf ins Ziel, die Bekanntgabe von Erfolg und Misserfolg sind Momentaufnahmen. Sie legen mich nicht fest. Lassen wir uns das spüren. Das ist ein großer Wert, das Bild vom anderen immer als Momentaufnahme zu sehen. Ja? Also, Sie sehen mich heute, aber Sie werden hoffentlich nicht sagen, ich bin permanent erkältet und werden mich nicht auf meine Erkältung reduzieren, sondern das Bild bleibt offen für anderes. Zweitens, diese Momentaufnahme ist offen für eine Weiterentwicklung, das heißt konkret, der Misserfolg im Sport ist offen für eine neue Chance. Und der Erfolg ist auch offen für eine neue Niederlage. Weder Erfolg noch Misserfolg kann ich einfrieren, kann ich festzurren, wie wir sagen, sondern es sind Momentaufnahmen, die für Weiterentwicklung, früher hat man ja Bilder entwickelt, offen sind. Und das Dritte, wie jedes Bild ist auch das Ebenbild Gottes immer personenbezogen. Hinter jedem Bild steckt ein konkreter Mensch mit einem konkreten Namen. So läuft nicht irgendjemand in das Ziel ein, sondern ein konkreter Mensch mit konkreten Möglichkeiten und in seiner konkreten Tagesform. Worin ist ein solches Bild von der Größe des Menschen, die nicht abhängig ist von seiner Leistung? Dieses Bild von der Größe des Menschen, das gilt im Erfolg und Misserfolg, denn begründet. Es ist begründet in dem Vertrauen, dass, so sage ich wiederum als Christ, Gott in den Menschen setzt. Und dieses Vertrauen in den Menschen, das ist Voraussetzung für einen gelungenen Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Wer Vertrauen erfährt, der kann auch anderen vertrauen. Wer Misstrauen hat, der glaubt, alles selbst machen zu müssen. Der traut anderen nicht zu, gibt den Ball vor dem Tor nicht mehr ab, obwohl seine Mitspielerin oder sein Mitspieler eine günstigere Position hat. Wohin Misstrauen führt, das zeigt sich überall. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus der Politik, wo das dann sehr deutlich wird. Weil wir anderen misstrauen, müssen wir uns so sehr aufrüsten. Stündlich werden weltweit etwa 100 Millionen Dollar für Waffen ausgegeben. Das ist ja etwas, was jetzt gerade auch in der aktuellen Politik mal wieder zutage tritt. Stündlich weltweit 100 Millionen Dollar. Würde man nur 1,5% davon für Nahrungsmittel einsetzen, dann würden nicht stündlich 1.500 Kinder an den Folgen von Hunger sterben. Also wohin führt Misstrauen, mangelndes Vertrauen, sogenannte Realpolitik, wie man dann sagt, die Sachzwänge? Aus dem, was ich eben sagte, aus dem christlichen Menschenbild, wächst Vertrauen. Wenn ich die Größe des Menschen sehe und sage, unter allen Umständen behältst du diese Größe, ist das Ausdruck von Vertrauen. Ich traue dir etwas zu. Ich bin überzeugt, nur da können Menschen gut miteinander leben, wo sie das Gefühl haben, du traust mir etwas zu. Du glaubst an meine Größe, du legst mich nicht fest auf Erfolg oder Misserfolg. Ich habe das mal gelernt in der Begegnung mit Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorgern unseres Bistums. Die haben gesagt, ihre wichtigste Aufgabe ist, die Menschen spüren zu lassen, ganz gleich, was sie angestellt haben. Ganz gleich, wie hoch sie verurteilt wurden, sie spüren zu lassen, du verlierst deine Würde nie. Du bleibst wertvoll und wir trauen dir auch weiterhin etwas zu. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater und seinen beiden Söhnen zeigt das. Niemand wird von der Liste gestrichen. Das glauben wir als Christinnen und Christen, das trauen wir unserem Gott zu, das ist unser Gottvertrauen. Niemand wird von der Liste gestrichen. Wenn das so ist, dann können wir Haltungen entwickeln, aus denen dann auch Verhalten kommt. Das sind persönliche, individuelle Haltungen, wie zum Beispiel, ich nehme mich selbst an, im Erfolg, im Misserfolg. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel und frage Sie, wie würden Sie es machen? Ich erinnere mich an den ersten Ruhrmarathon, bei dem ich damals mitgelaufen bin. Und auf den letzten Kilometern in Dortmund gab es eine Strecke, eine vierspurige Straße, eine Ringstraße. Und man sah so in 500 Meter, 700 Meter, man lief hoch, das stieg leicht an, musste man eine Wende machen und lief auf der anderen Seite wieder zurück. Und es gab da einen schmalen Grundstreifen. Und ich sah, wie einige halt eben die willkommene Abkürzung nahmen. Ein Kilometer weniger, so bei Kilometer, ich weiß es nicht mehr genau, aber es wird 38 sowas gewesen sein, 39 vielleicht. Ist ja gar nicht so schlecht. Ich frage Sie jetzt mal, was würden Sie tun? Ja, nicht, um jetzt hier eine Aufnahme zu machen und sagen, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Aber ich frage Sie mal ganz ehrlich, wenn Sie jetzt so bei Kilometer 39 wären und hätten noch drei vor sich und würden sehen, da laufen eine ganze Reihe über den Grünstreifen, wer von Ihnen, und Sie könnten auch ziemlich sicher sein, da steht nirgendwo mehr eine Kamera, also es wird nirgendwo mehr gemessen mit Ihrem Chip. Es war auch so, das konnte man ja sehen, und es sind ja immer ja diese aufgeblasenen, diese Bögen, ja, wo gemessen wird. Das sah man, da gab es keinen mehr. Wer von Ihnen würde über den Grünstreifen laufen und den Kilometer abkürzen?
Unsere Kameras zeigen nach vorne.
Ich finde das toll. Also ich sage Ihnen, ich bin mit einem aus dem Verein damals gelaufen und wir waren zusammen. Wir haben es auch nicht gemacht. Das ist nicht um groß zu tun, aber da entscheidet es sich, dass ich sage, ein Erfolg, der erschummelt ist, ja, den man nicht wirklich erkämpft hat, ist kein Erfolg, ist ein Misserfolg. Wenn es auch nur um einen Kilometer geht von 42,x. Also ich finde das toll, dass es so ist und ich glaube Ihnen das auch, dass Sie das nicht machen würden. Das ist das eine, Selbstannahme. Ja, wenn ich spüre, ich bin wertvoll, wenn mich andere das spüren lassen, fällt es mir auch leicht, mich selbst anzunehmen. Und ein zweites, es fällt mir dann auch leicht, die Haltung einzunehmen, zu mir auf Distanz zu gehen. Ja? Also bei solchen Marathonläufen in Deutschland, sind ja oft Tausende, 4.000, 5.000. Ja? Und dann ist man nachher, sage ich mal, der 3.980. oder 4.120. So ist es bei mir dann. Und ich habe immer gesagt, wenn die Leute mich fragen, ist das nicht frustrierend? Ja? Und ist das nicht frustrierend, dass einer aus dem Verein mitläuft, der noch kurz bevor er in den Block geht, vor dem Start noch eine Zigarette raucht, aber die ist unter den ersten 1500. Das ist nicht frustrierend. Ne? Da habe ich immer gesagt, würde nur einer laufen und gewinnen, oder würden 100 laufen, oder laufen 4000. Der Sieg ist ja immer mehr wert, je mehr mitlaufen. So mache ich also den Sieg des Siegers viel wertvoller, dadurch, dass ich dabei bin. Das ist meine Einstellung dazu. Und das ist auch meine Distanz, die ich da zu mir selber einnehme in dem Ganzen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass wir im Sport lernen, Annahmen. Das lerne ich in dem Maße von anderen, die sagen, du bist wertvoll. Und Distanz zu sich auch zu bekommen. Ich möchte Sie ermutigen, in Ihren Vereinen, und damit ende ich auch, einzuüben, das war eben wunderbar auch bei dem Eingangsimpuls schon zum Ausdruck gekommen, nicht einzuüben, sogenannte OK-Fragen zu stellen. Nicht zu gucken, was macht mich K.O. Ne? Also was drückt mich nieder? Sondern mal zu gucken, zum Beispiel, wofür kann ich heute dankbar sein nach einem sportlichen Wettbewerb? Ich habe vielleicht verloren, aber gab es Fairness? Oder hat mich jemand aufgerichtet, als ich so niedergeschlagen war? Also gab es Solidarität? Wer hat mir gut getan? Oder wem habe ich gut getan heute? Wem habe ich heute zum Erfolg verholfen? Wem gönne ich heute seinen sportlichen Erfolg? Mit wem kann ich mich freuen? Wer freut sich mit mir? Wen ermutige ich heute in seiner Niederlage? Wer ermutigt mich und hilft mir, aufzustehen und an die nächste Chance zu denken? Ich möchte abschließen mit einem Liedtext. Dieser Liedtext wird häufig genommen bei Taufen in der evangelischen, in der katholischen Kirche. Das ist ein Lied, Text und Melodie stammen von Paul Janz, ins Deutsche übersetzt von Jürgen Wirth. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt, so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Auf solche Augen hast und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Ich danke Ihnen, dass Sie mich hier eingeladen haben, dass ich etwas zu Ihnen sagen kann, zu denen, die im Sport in Nordrhein-Westfalen aktiv sind. Und ich danke Ihnen vor allem auch für das Übergreifende, über alle Verschiedenheit hinaus, das übergreifende Engagement, Solidarität, Toleranz zu fördern und Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen immer wieder auch zu helfen, den anderen spüren zu lassen, die anderen spüren zu lassen, dass sie willkommen sind, dass sie wertvoll sind, ganz gleich, welche Sprache sie sprechen. Vielen Dank und weiterhin einen guten Verlauf für Ihre Veranstaltung und Ihre Arbeit in der Wertebildung.